Ich freue mich wirklich, wieder hier bei euch sein zu können. Ich muss leider mit etwas beginnen. Man sollte wahrscheinlich als Gastsprecher in einer Gemeinde nicht widersprechen, wenn man schon zu Gast ist. Aber ich muss dir widersprechen, Gerd Kleiber war Mitarbeiter vom AVC, aber war nie der Leiter. Nur ist nicht wichtig, aber ist vielleicht doch, dass man es ganz kurz, sonst wundert sich vielleicht jemand. Aber es ist richtig, die Chronologie stimmt. Ich war insgesamt 13 Jahre bei AVC, jetzt zuletzt bis eigentlich fast so diese Zeit, jetzt vor einem Jahr, hat es mich weitergeführt. Für die, die mich kennen, ich war die letzten Male hier für den AVC und ich habe einfach gespürt, es geht weiter. Und ihr werdet heute vielleicht auch merken, warum in den nächsten Minuten, aber das war gar nicht so einfach. Wenn man im Frieden geht und wenn die Leute dir sagen, Markus, du hast doch AVC auf der Stirn stehen, du kannst doch nicht irgendwo anders hin, dann ist es nicht so ganz einfach. Aber Gott hat das ganz klar bestätigt und ich freue mich sehr, in einem guten Verhältnis, also keine feindliche Übernahme, sondern in einem guten Verhältnis mit AVC jetzt andere Arbeiten tun zu dürfen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ihr werdet das sicherlich merken in den nächsten Minuten, wo mein Herz für brennt. Und so verändern sich manchmal Dinge. Es gibt eine weitere Neuigkeit. Es ist so, dass ich tatsächlich und amtlich bestätigt jetzt ein Opa bin. Wir haben vor zwei Wochen eine kleine Emilia bekommen, Emilia Sophie. Und Leute, wenn ihr noch keine Großeltern seid, ihr wisst gar nicht, was ihr vermisst. Was das für ein Vorrecht ist, so ein kleines Würmchen dann im Arm zu haben und so wahrzunehmen, was es bedeutet, hilflos zu sein und die Liebe und die Fürsorge zu brauchen. Für mich ist es auch ein ganz klares Bild auf den Glauben. Auch wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann brauchen wir nicht perfekt sein, wir müssen nicht alles können, wir dürfen auch mal schreien und die Windeln voll knallen, alles das. Und dann wachsen wir langsam rein, auch in die Aufgaben. Und so geht es im Leben weiter. Und ihr seht, das passt jetzt schon alles, sogar so ein bisschen im Kreis. Gott, er bleibt mit uns nicht stehen. Man sagt ja immer, Stillstand ist Rückgang. Bei Gott geht es immer irgendwie vorwärts. Und mir ist es unheimlich wichtig geworden, und da habe ich die letzten Male mit Sicherheit schon mit euch drüber gesprochen, beim Glauben an Jesus Christus, bei dem Evangelium, für das wir unterwegs sind, was wir erleben durften. Es geht um die Ewigkeit. Es geht nicht um das Hier, Jetzt und Heute. Es ist ein großes Vorrecht, hier, jetzt und heute mit Gott unterwegs sein zu dürfen. Und wie schön, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen. Aber die Zielführung ist immer die Ewigkeit. Und mir wird das immer bewusster, vielleicht liegt es daran, wenn man alt wird. Man sagt ja immer, die Alten, die sind ja dann immer in der Vergangenheit. Und nein, ich glaube, wir haben manche Dinge halt einfach schon unter den Füßen und manche Dinge erleben wir, manchen Dingen geht es weiter. Und mir fällt das tatsächlich immer mehr auf. Ich habe einige Punkte in den letzten Wochen so erlebt und habe auch Kritik jetzt mal bekommen, tatsächlich, weil ich so ehrlich bin. Und ich habe mich dieser Kritik, ich werde euch später noch erzählen, um was es ging, habe mich dieser Kritik damit auch auseinandergesetzt und habe dann aber gedacht, nee, ich glaube, wir machen nichts falsch da drin, wenn wir die Wahrheit verkünden. Und wir verkünden Sünde und wir verkünden Vergebung. Ja, es reicht, glaube ich, nicht, wenn wir den guten, lieben Gott als einen schönen, netten Mann darstellen und alles wunderbar, sondern wir brauchen, dass Menschen zu einer Entscheidung kommen für Jesus Christus, mit Jesus Christus auf den Weg gehen und dann macht sie zu Jünger und lehrt sie zu halten. Das ist der Prozess, den wir als Gläubige verstehen. Und da heute, ihr habt ja gesagt, du hast ja schon abgefragt, das ist keiner das erste Mal hier, ich muss also jetzt nicht unbedingt Angst haben, jemanden zu überfordern, aber ich möchte das doch ganz klar an der Stelle sagen. Das Ganze hat trotzdem einen Vorteil, nämlich, dass wir das gar nicht alles verstehen müssen und dass wir alles gar nicht begreifen müssen und vor allen Dingen, dass wir es nicht alleine machen müssen, sondern wir dürfen es machen Hand in Hand mit unserem geistigen, mit unserem göttlichen Vater, der uns vorwärts bringen möchte und dessen Zielsetzung ist, dass wir möglichst noch viele, viele Menschen mit dieser guten Botschaft in Verbindung bringen und vielen Menschen in Hoffnung führen. Und wir leben in einer Zeit, das heißt vorhin schon gesagt worden, wo die Nachrichten und die ganzen Bewegungen auf der Welt sich überschlagen. Afrika war ja immer eigentlich ein Ort von Krieg und von Auseinandersetzung, aber auch jetzt wieder mit dem Südsudan, ihr wisst davon, großer, großer Hunger. Wir haben Kriegsgeschrei hier und da, Matthäus 24, ich habe das letzte Mal, glaube ich, bei euch darüber gepredigt. Wir erleben genau das, was Jesus vorhergesagt hat heute. Unrecht nimmt überhand. Du darfst manche Dinge nicht mehr aussprechen. Mir sagen schon manche, Markus, pass auf, was du von der Kanzel sagst, weil das kannst du im Internet dann sehen und dann kann man dich dafür anzeigen. Da habe ich gedacht, wie weit sind wir schon? Wer hätte das vor 50 Jahren, vor 30 Jahren gedacht, dass es mal so kommt, dass du nicht mehr sagen darfst, was deine persönliche Meinung ist? Geht ja gar nicht darum, andere überreden zu wollen, aber deine eigene Meinung einfach nur darzustellen. Und ich bin so froh, dass wir Jesus haben auf diesem Weg. Dass wir das nicht alleine machen müssen. Dass Gott uns mit Weisheit ausstattet. Mein Gebet jeden Morgen ist, Herr, das Gebet des Jabes, Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. Da sagen alle, was ist aber, das ist aber nicht demütig. Hey, das ist Bibel. Das ist, was Gott uns gibt. Er hat gesagt, das dürfen wir beten. Und Gott hat getan, er hat gesegnet. Und erweitert das Gebiet. Und so habe ich das erlebt in meinem Weitergehen auch jetzt in der Mission, dass Gott neue Berufung schenkt, Dinge aus dir rauskitzelt, von denen du nie gedacht hättest, dass sie in dir drin sind. Und Gott geht weiter mit dir. Und dann dürfen wir beten, Herr, bewahre uns vor Fehlern. Bewahre uns vor Unheil. Das nächste Gebet, was ich habe, ist, dass ich sage, Herr, schenk mir Weisheit. Schenk mir diese göttliche Weisheit, die nur du geben kannst. Du hast doch gesagt, wenn wir an Weisheit mangeln, dürfen wir fragen. Ich bin so oft unweise und ich möchte es lernen, weiser zu werden, Gott wirklich reinzuholen in Situationen und vor allen Dingen das Gebet, Herr, schenk mir deinen Heiligen Geist. Ich möchte heute mit deinem Heiligen Geist unterwegs sein. Ich lade den Heiligen Geist morgens ein und sage, komm mit mir durch den Tag. Bevor ich hier predige, sage ich, Heiliger Geist, ich möchte nur dein Sprachrohr sein. Ich möchte von dir benutzbar sein. Das heißt, was für ein Vorrecht haben wir da drin, nicht nur in einem Land zu leben, wo wir Frieden und Freiheit haben, wo wir Essen haben, wo wir Nahrung haben, wo wir Kleidung haben, wo wir Ruhe haben, wo wir keine Verfolgung haben. Das hat ja nur ein ganz kleiner Teil der Erde. Sondern wir haben auch noch einen starken Held an unserer Seite. Was für ein Vorrecht. Gebt Gott mal einen Applaus. Und darum geht es uns im Gottesdienst. Wir wollen Jesus feiern, wir wollen zusammenkommen. Deswegen, manche sagen, brauche ich doch eigentlich nicht in den Gottesdienst gehen. Es gibt doch so viele tolle Livestreams und da gibt es doch so viel bekannte Berühmtheiten und Namen. Und nein, ich empfehle jeden Hallo-Livestream. Herzlich willkommen, das nächste Mal live dabei zu sein. Es ist etwas anderes, wenn du mal wieder jemand in den Arm nimmst, wenn du mit jemandem mal reden kannst, wenn du von jemand hörst, wie es ihm geht und für ihn beten kannst. Und vielleicht gibt es auch jemand, der für dich beten möchte, der einfach für dich da ist. Es ist ein Vorrecht, als Gemeinschaft zusammenkommen zu dürfen. Okay, das war die lange Vorrede. Ich möchte euch heute mit reinnehmen in das Thema Samaritan's Purse. Samaritan's Purse, das hast du schon sehr richtig gesagt, heißt genau übersetzt die Börse des Samariters, der Geldbeutel des Samariters. Und das ist sehr interessant. Ich weiß, dass ihr Samaritan's Purse kennt, weil ihr ja bei Weihnachten Schuhkarton schon so lange mitmacht. Und viele wissen Weihnachten Schuhkarton und früher hieß es Geschenke der Hoffnung, aber nur wenige wissen, dass es eigentlich zu Samaritan's Purse, zu diesem großen Hilfswerk gehört, was mal von Billy Graham eigentlich initiiert wurde, der ja vor vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten schon angefangen hat, das Evangelium zu verkünden. Da sind zwei Werke im Prinzip draus geworden. Einmal dieser evangelistische Bereich, wo noch heute Großevangelisationen gemacht werden. Franklin Graham war gerade in Äthiopien, hat, glaube ich, vor 640.000 Menschen predigen dürfen. Und auf der anderen Seite haben wir Samaritan's Purse als den Arm der humanitären Hilfe, Menschen zu dienen. Und Samaritan's Purse, vielleicht nur zu eurer Information, mir ist das immer wichtig, das kurz zu sagen, arbeitet in 6 verschiedenen Ländern und es gibt keinen gemeinsamen Geldbeutel. Also in den USA ist ein bisschen mehr Pinke-Pinke vorhanden. Ja, wir haben in den USA 25% evangelikale Christen, viel, viel, viel mehr Menschen und die haben auch finanziell ganz andere Möglichkeiten. Manchmal sagen die Leute, ja, euch geht's ja gut, ihr habt ja da die Fleischtöpfe Ägyptens. Nein, wir haben unterschiedliche Aufgabenbereiche und wir sind in Deutschland insofern auch eigenständig, dass wir eigentlich die Projekte, die wir machen, unabhängig oder in vielen Punkten unabhängig machen von den anderen Ländern. Aber das Anliegen ist ein gemeinsames und das Anliegen ist zu sagen, was war eigentlich das, was Jesus uns sagen wollte mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und da möchte ich euch heute Morgen nochmal ganz kurz reinholen. Ich weiß, ihr kennt das schon seit der Sonntagsschule. Aber vielleicht ist es doch interessant, da nochmal ganz kurz reinzuschauen, weil das ist eine sehr interessante Geschichte. Lukas 10, für die, die das dann zu Hause auch nochmal nachlesen wollen, ist ein ganzes Kapitel, fängt mit verschiedenen Berichten an. Was jedenfalls Lukas 10 dann hergibt, und das ist die Vorgeschichte von der Geschichte von beim Herzen Samariter, das ist die Geschichte, dass Jesus die 70 Jünger ausgesandt hatte. Und die kamen zurück und haben ganz freudig erzählt, dass sie erlebt haben, was Gott mit ihnen getan hat. Sie erzählen dann, wir haben gesehen, wie Dämonen ausgefahren sind. Wir konnten Kranke heilen. Wir haben wunderbare Dinge erlebt. So, also die 70 Jünger kamen zurück, waren total begeistert. Und ein interessanter Punkt, den man da auch dran erkennen kann, der uns vielleicht auch was zu sagen hat. Sie haben diesen Lobpreis, also dieses darüber zu erzählen, was Gott großartig getan hat, nicht in irgendeinem Kellerverlies gemacht. Nicht in einem Gemeindegebäude, wo die Fenster zu sind, sondern sie haben öffentlich darüber geredet. Sie haben öffentlich erzählt, was für ein Vorrecht, wir haben das erlebt, wir dürfen. Und selbst Jesus war so begeistert davon, ihr könnt das im Vers 21 lesen, dass er das hörte, was die Jünger erzählen, weil dann sagte er, dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt, das ist jetzt der Vers 21, Lukas Kapitel 10, da wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und sagte, Vater, Himmel, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selber für klug und weise halten. Und ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Du siehst, wie er selber begeistert da drin war, wie er selber diesen Spirit aufgenommen hat, wie er selber im Heiligen Geist gefüllt wurde und diese Freude aus ihm rauskam. Und ich sagte das jetzt gerade schon, es hat ja nicht stattgefunden in irgendeinem verborgenen Kreis, sondern da waren Schriftgelehrte, da waren alle möglichen Leute außenrum und Gesetzeslehrer. Und das muss ja diese Gesetzeslehrer schon etwas getriggert haben. Also ich weiß nicht, wenn jetzt der Franz Pastor und weiß nicht, wer hier noch Pastoren drin ist, und da kommt einer und sagt, ja, ihr habt einfach gar keine Ahnung und Gott hat es auch denen offenbart, die da gar nicht so lange studiert haben wie ihr, dann würdet ihr wahrscheinlich ziemlich blöd gucken. Erstmal vor einem Moment, habe ich jetzt eine kleine Frage zu. So muss es den Gesetzeslehrern auch gegangen sein. Und dann hat einer der Gesetzeslehrer angefangen, und es heißt wortwörtlich, dass er ihm eine Falle stellen wollte. Und so hat dieser Gesetzeslehrer angefangen, Jesus die Fragen zu stellen, die wir dann im Nachhinein lesen. Da heißt es also im Vers 25 zum Beispiel, dass er aufstand und hat gefragt, Lehrer, und das hat ja mit dem Zusammenhang von dem, was er vorher gehört hat, noch gar nicht so viel zu tun. Aber plötzlich aus dem heiteren Himmel heraus fragt der Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Nun hat Jesus recht cool geantwortet, finde ich gut, das passt. Ich bin da auch so manchmal so ein bisschen, dass ich gerne mal so ein bisschen frech bin. Und ich fand, das war auch ein bisschen frech, wie er das gemacht hat, weil was hat er gemacht? Er hat den Gesetzeslehrer gefragt, ja, was steht denn in Gesetzen? Zu Deutsch, das musst doch du am besten wissen, wieso fragst mich das? Also das war eine interessante Frage. Und jetzt, was sollte der Gesetzeslehrer anders sagen? Er zitiert dann 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Interessant, diese Fülle da drin auch. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt Jesus in Vers 28, genau, dann mach das mal so. So ungefähr wie, ist ja cool, dass du es weißt, dann go for it. Auf geht's. Und das hat ihm aber anscheinend nicht gereicht. Er hat sich vielleicht auch weiterhin ein bisschen darüber geärgert, weil dann hat er ja weitergemacht in seinen Fragen. Und dann fragt dieser Gesetzeslehrer als nächstes, ja, wie ist es aber eigentlich, wer ist eigentlich mein Mitmensch? Und auch da hätte man ja eigentlich sagen können, Alter, das musst du doch wohl wissen. Was predigst denn du ständig? Und das hat aber nicht getan, sondern Jesus hat die Methode gewählt, und das ist eine sehr gute Methode, wenn wir mit Menschen reden, lass uns Beispiele geben, lass uns erzählend das Evangelium verkünden. Er hat eine Geschichte genommen, die frei erfunden war. Es war ja kein biblischer Bericht von einer Begebenheit, sondern er hat etwas erzählt, um etwas darzustellen. Und dann, das lesen wir in den Versen, Lukas 10 wieder, die 30 bis 37, die Verse, das möchte ich euch mal vorlesen. Ich lese es jetzt mal aus der Version Neues Leben vor. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho. Und als er von Räubern überfallen wurde, sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. In manchen Übersetzungen heißt es sogar, sie haben ihn nackt ausgezogen und nackt hinterlassen. Da kam ein Tempeldiener und sah ihn zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter, Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel oder Reittier, heißt es in anderen Übersetzungen, und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Und am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denar und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal komme. Nun, wer von den 3 war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Vielleicht kann ich meine Präsentation mal haben. Kannst du mir meine Präsentation kurz geben? Weil da sehen wir dann ein Bild dazu auch. Also die Frage war dann, wer war der deiner Meinung nach, gehen wir eins weiter. Wer von den 3 nun war deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Und der Mann, der Gesetzler, erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Und hier kommt eine Bibelstelle, die mich sehr bewegt. Worte Jesus, Originalton Jesu. Worte Jesu. Wir freuen uns, dass wir haben die Briefe, Paulus, Johannes, all das. Aber hier haben wir Originalton Jesus. Und Jesus sagt, nun ja, dann gehe und mache es genauso. Und ich habe gedacht, dass dieser Satz heute noch absolute Bedeutung hat. Das ist kein Satz, der damals in irgendeine Geschichte gefallen ist, sondern ich glaube, dass dieser Satz mir, wenn ich die Geschichte lese, sagt, das gilt für mich heute, nun geh hin und tu genauso. Lass uns mal ganz kurz angucken, was hat jetzt dieser Samariter eigentlich getan? Wir sehen A, dass er sofort auf die Not reagiert hat, wo andere vorbeigegangen sind, und wir sehen B, dass er bereit war, auch über das kurzfristige Versorgen hinweg langfristig dran zu bleiben. Das möchte ich noch mal ganz kurz ein bisschen aufschließen in 3 Punkte. Also erstens, er hat direkt den versorgt. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, vielleicht mal historisch oder einfach geschichtlich auch oder geografisch, dieser Weg von Jerusalem nach Jericho war ein 28, 29 Kilometer langer Weg, der fast 1 Kilometer Höhenunterschied hatte. Und er sah ungefähr so aus, wie ihr euch das hier vorstellen könnt. Das heißt, es ging durch ein total gebirgiges Gelände mit sehr viel hoch und runter und rechts und links und Hügeln und so weiter und so fort. Und da waren sehr viele Höhlen drin. Und dadurch ist es den Räubern gelungen, aus den Höhlen heraus ihre Überfälle zu machen und sich dann sofort wieder zurückzuziehen, zu verstecken. Wenn ich das also mit der Geschichte mal vergleiche, man hat das übrigens damals den Weg des Blutes genannt, weil der so bekannt war, dass da so oft Überfälle waren. Und trotzdem war es eben eine Handelsroute und sie musste benutzt werden, um Güter hin und her zu transportieren. Aber was hier doch ein interessanter Gedanke ist, er war ja nicht nur als einzelstehende Person da auf dem Weg, sondern er war ja sogar noch mit einem Reittier da. Er hätte ja sagen können, hey, ich bin ja noch eine fettere Beute, bin ja noch risikovoller, weil wenn die sehen, die können ja noch in der Nähe sein, weil der Verletzte war ja noch da, war ja frisch verletzt. Das heißt, die Räuber waren ja wahrscheinlich noch irgendwo in der Nähe. Das Risiko war also durchaus gegeben, dass er denken musste, wenn ich jetzt halt, vielleicht werde ich dann auch überfallen. Und da ich sogar ein Reittier habe, ist das ja noch eine viel bessere Beute für die Räuber. Das heißt, das Risiko, hier auch überfallen zu werden, ist ultra hoch. Wir sehen die Geschichte von Barmherzigen Samariter immer auf seine gute Tat. Aber man darf das auch mal bedenken, was hat ihn das für einen Preis gekostet? Der zweite Punkt ist, dass er dann ihn ja mitgenommen hat, also nicht nur versorgt hat, sondern ihn mitgenommen in eine Herberge, hat da sogar direkt Geld dagelassen. Und Punkt 3, er hat es auch damit nicht sein lassen, sondern er hat gesagt, wenn das Geld nicht reicht, komme ich, bringe ich das Geld, wenn ich das nächste Mal hier vorbeikomme und ich zahle dann noch den Rest nach. Und mir hat das zu denken gegeben, weil ich dachte, ich bin schon vielleicht bereit, mal spontan irgendwo was zu tun. Ich höre vielleicht von der Not und bete dafür auch mal spontan. Aber wirklich dranbleiben? Ich möchte das mal geistig übertragen auf das Gebet. Wir haben das letzte Mal schon gesprochen über Gebet und Gebetszettel. Wie viele Menschen hatte ich schon auf dem Gebetszettel, die irgendwann nicht mehr da sind? Und ich glaube, dass Gott das wünscht, dass wir wirklich dranbleiben, dass wir auf die Not reagieren. Wir hören von etwas, wir reagieren sofort. Wir bleiben dran, aber wir bleiben dann auch dran und sagen, wir beten jetzt weiter, bis wir ein Ergebnis sehen dürfen. Und unsere Aufgabe ist es nicht, zu wissen, dass Gott das tun wird, was wir jetzt beten, sondern unsere Aufgabe ist zu glauben, dass Gott es tun kann. Punkt. Amen. Und weil wir wissen, dass er es tun kann, bleiben wir dran und liegen Gott in den Ohren. Anhaltendes Gebet nennt das die Bibel. Und liegen in den Ohren und bringen es immer wieder zu ihm, ohne zu wissen und ohne auch Gott sagen zu wollen, was er zu tun hat. Ich bin überhaupt kein Fan, das kommt jetzt wieder alter Mann. Ich bin überhaupt kein Fan davon, dass wir Gott im Heiligen Geist sagen, was er zu tun hat. Das hört man manchmal in Gemeinden, das erlebt man manchmal, dass ja, wir müssen. Nein, ich glaube, dass wir Gott sagen dürfen, was wir uns wünschen und dass seine Barmherzigkeit uns durchdringen soll. Aus diesem durchdrungenen Barmherzigsein, durch dieses durchdrungene Mitleid anderen gegenüber. Jesus hat, guckt euch die ganzen Heilungsbeispiele an, es ist eigentlich immer einhergegangen mit, dass da steht, er hatte Mitleid mit den Menschen. Er war bewegt mit den Menschen. Es war immer etwas passiert, er hat immer gesehen, es hat ihm leid getan. Und da, wo die Menschen ihn abgelehnt haben, konnte er auch nichts tun. Vergesst das bitte nicht. Also er war bewegt und aus dieser Bewegung heraus. Und ich glaube, dass wir das sehen können an dieser Geschichte Samariters. Und dann kommt diese Aussage eben, die wir gerade hatten, dieses, dann gehe und mache es genauso. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin wirklich jemand, der das versucht, auch in meinem Umfeld. Und wenn ich jemand was auf der Straße, wenn mir jemand begegnet, wo ich sehe, da ist wirklich Not, dann reagiere ich schon gerne. Aber ich bin auf der anderen Seite auch sehr schnell an einem Punkt. Und vielleicht geht es euch ähnlich, wo ich merke, es überfordert mich jetzt auch. Weil ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich kann nicht überall sein. Ich kann nicht alles tun. Ich kann nicht überall Geld geben. Aber eins weiß ich, und das habe ich verstanden, und deswegen bin ich froh, dass ich mit euch darüber reden darf. Ich glaube, dass Gott dafür eine Lösung hat. Also dieser Spagat zwischen, ich möchte so gerne, ich möchte Teil des Leibes Gottes sein, und dieser, ich kann aber nicht alles tun. Dafür hat Gott uns Hilfswerke gegeben. Und ich bin ein Fan von Hilfswerken. Ich bin nach wie vor zutiefst begeistert von der Arbeit, die der AVC tut. Gemeindebau, Verfolgten beizustehen. Ich bin begeistert von anderen Arbeiten wie Open Doors, die wirklich sich das zu eigen gemacht haben, zu sagen, wir wollen vor allen Dingen Menschen darauf hinweisen, dass es Menschen gibt, die einfach für ihren Glauben leiden müssen. Ich glaube, dass wir noch immer gar nicht genug Hilfswerke haben. Wir bräuchten eigentlich noch viel mehr, weil wir haben so viel Arbeit. Aber hier genau ist der Ansatz, dass Hilfswerke das tun können. Sie können Energien bündeln. Sie können Möglichkeiten bündeln. Hilfswerke können Möglichkeiten geben. Wir haben zum Beispiel vielleicht die Situation, dass wir sagen, Mensch, im Sudan würden wir gerne mal was tun. Wenn jetzt der Franz und ich sage, Franz sagt, ich bin ja eh in Rente, magst du auch bald, jetzt wir machen da mal was. Wir würden da nichts erreichen können. Was könnten wir beide erreichen? Aber in einem Hilfswerk mit den Möglichkeiten, wo Menschen zusammenkommen, wo gemeinsam sagen, hey, dafür geben wir auch mal ein paar Pinionzen. Und jetzt geben wir da rein. Und die Hilfswerke, die die Möglichkeit haben, die die Infrastruktur haben, diese Möglichkeiten bilden sich dadurch, dass Reich Gottes gebaut werden kann und dass es Möglichkeiten gibt, Dinge zu verändern, von denen wir denken, es ist überhaupt nicht möglich. Und ich möchte euch sehr gerne mal an dieser Stelle mal mit reinholen in die Arbeit von Samaritan's Purse.
Wenn Menschen Not leiden, dann brauchen sie Helfer. Das heißt es heute, ein barmherziger Samariter zu sein.
Samaritan's Purse ist weltweit im Einsatz, um Menschen in Not zu unterstützen. Wenn eine Katastrophe passiert, sind wir in der Lage, extrem schnell und professionell zu helfen. Und wir wenden uns ihnen zu und bieten neben der praktischen Hilfe auch emotionale Begleitung an.
I want the people to know that we love them, that we care for them, that God loves them.
Da wir unser eigenes Notfallkrankenhaus haben, können wir sehr schnell eingreifen und medizinische Versorgung bereitstellen.
During a time where other people won't go, Samaritan's Purse will, and that's what we're called to do, to be good Samaritans.
They are helping in many ways, providing water, food, nutrition, so many things.
Samaritan's Purse is like a grace or a blessing from God.
Das ist wirklich Wahnsinn und da kommen uns auch die Tränen in die Augen, wenn wir die Hilfe sehen.
Dass man sieht, man ist nicht alleine. Es gibt noch Menschen, die haben wirklich ein Herz und Nächstenliebe und helfen einfach.
Neben akuter humanitärer Hilfe haben wir auch verschiedene Programme, die wir langfristig durchführen.
Samaritan's Purse ist seit vielen Jahren in Wasserprojekte involviert. Weltweit haben wir in 49 Ländern geholfen und sauberes Wasser zu denen gebracht, die es brauchen.
I went into medicine because I believe that medicine is a way to love your neighbor as yourself.
When I see these patients who wouldn't be cared for anywhere else, I know I'm in the right place.
It has been a great testimony of what it is to be the hands and feet of Christ.
Samaritan's Purse unterstützt Projekte, um Kindern gute Schulbildung zu ermöglichen. Das ermöglicht ein Leben in Würde und ist eine Investition in ihre Zukunft. Klimakatastrophen wie Dürre und Fluten, aber auch die Folge von Kriegen führen zu neuen Hungerkrisen. Wir unterstützen durch Schulungen, stellen Werkzeug und Saatgut zur Verfügung und helfen nachhaltig, damit Menschen sich selbst und andere versorgen können.
Nationale Programme bei Samaritan's Purse, das bedeutet, notleidende Menschen in den Fokus zu nehmen, die direkt vor unserer Haustür sind. Da, wo wir unterwegs sind. Wie der barmherzige Samariter.
Bei Alabaster Jar sorgen wir für Frauen in Zwangsprostitution. Wir gehen auf die Straße, unterstützen in praktischen Dingen und vermitteln ihnen, dass sie wertvoll sind. Wir stärken ihren Selbstwert und ermutigen sie, aus dem Kreislauf der permanenten Erniedrigung auszusteigen und ein neues Leben anzufangen.
Weihnachten im Schuhkarton transportiert durch ein kleines Geschenk die großartige Liebe Gottes zu den Kindern.
The children receive their gift boxes with such excitement.
You see it on their faces, on their smile, in their eyes.
I'm very grateful!
These kids have never had a gift in their life. It means everything in the world.
I think they really experienced Jesus' love today.
Die Kinder und ihre Familien sollen spüren, wie sehr Gott sie gerade auch in ihren aktuellen Umständen liebt. Gott will Beziehung zu ihnen. Gott hat uns gerufen, in die Welt zu gehen und für die zu sorgen, die leiden. Und das tun wir einfach als Hände und Füße Jesu. Durch unsere Taten und manchmal auch durch unsere Worte.
Ich denke, dass so ein kleines Video immer einfacher ist, als zu erzählen, weil man kann so ein bisschen visuell Dinge zu sehen, ist auch einfach immer viel schöner. Das ist natürlich auch eine Überforderung, was da alles gemacht wird. Aber ihr habt gesehen, es gibt verschiedene Programme, wenn wir das hier mal miteinander angucken, im Uhrzeigersinn. Wir haben schon gerade gehört von nationalen Programmen. Ich weiß, dass ihr sowas hier auch macht mit Perlen. Perlentor, das so eine Arbeit haben wir auch in Berlin und arbeiten auch mit Gabi Wendland zusammen. Wir haben gerade eine Frau vielleicht für die, die sich für die Arbeit interessieren. Wir konnten gerade wieder eine Frau wirklich in so ein Safe House bringen, die sich bekehrt hat, fest entschieden hat, sie will raus aus dem, und wir konnten sie nach Hamburg bringen. Also das sind so nationale Programme, die wir machen. Wir haben ein Projekt gegründet, gerade in diesem Bereich, wir nennen das bei uns Alabaster Jar, wo eben mit Frauen auf der Straße gearbeitet wird. Und das war dieser Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, wo ich eine Kritik bekommen habe, die ich ehrlich gesagt auch beim drüber nachdenken nicht so stehen lassen kann. Ich habe und werde das immer wieder tun und habe es letzte Woche gemacht und mache es heute bei euch. Ich erzähle darüber, dass wir in Deutschland Frauen haben, die rein gezwungen werden in Prostitution, die vergewaltigt werden, die missbraucht werden. Wenn dann einer sagt, das darf man aber doch am Sonntagmorgen Gottesdienst nicht sagen, dann weiß ich nicht, wo es hingehört. Weil das ist das, was Gottes Herz berührt. Und der Gründer von Weihnachten Schuhkarton, der hat gesagt, Gott, zerbrich mein Herz über das, was dein Herz zerbricht. Wir wollen mitleiden, wir wollen anteilen, wir wollen verstehen. Und wenn wir nicht mehr darüber reden, was Sünde ist, wenn wir nicht mehr darüber reden, was Schlimmes um uns herum passiert, wenn wir versuchen, das zu kaschieren, dann glaube ich, dann fehlt noch ein Punkt in unserem Glaubensleben. Ich hoffe, ich darf das nächste Mal noch wiederkommen. Aber mir ist das wichtig, dass auch, ja, wenn dann alle. Mir ist es wichtig, Dinge zu benennen. Und wir haben, und das ist der nächste Punkt, und jetzt Männer seid ihr angesprochen und Frauen, ihr seid angesprochen, eure Männern jetzt ins Knie zu treten. Wir sind dabei, eine Männergebetsgruppe zu gründen. Wir wollen, das nennt sich Männer gegen Menschenhandel. Wir haben einmal im Monat einen Gebetscall online, der wird jetzt morgen stattfinden, einmal im Monat, morgen ist es wieder soweit, wo wir Männer einfach zusammensammeln, die das auf dem Herzen haben. Das betrifft nicht jeden, das berührt nicht jeden, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn du sagst, eigentlich ist es etwas, da möchte ich mich auch mit eins machen und möchte Informationen bekommen, um die dann wieder in meinen Hauskreis, in meine Männergruppe, in mein Männerfrühstück reinzubringen, dann sei herzlich eingeladen, dabei zu sein. Weil ich glaube, dass wir Männer Autorität haben. Ich glaube, dass Gebet Kraft hat. Und ich glaube, dass Gott uns gesetzt hat, wenn es durch Männer so viel Missbrauch gibt, dann sollten wir gläubige Männer aufstehen und dagegen angehen, in Jesu Namen. Und das können wir machen durch Gebet, indem wir uns einfach zusammensammeln und sagen, Herr, schenk Gnade. Wir hören Geschichten, wir haben im letzten Gebetscall, den kann man auch online nachschauen, ihr könnt mich nachher ansprechen, da hat eine Aussteigerin erzählt, wie sie da reingeraten ist, wie sie rausgekommen ist durch Gottes Hilfe. Es ist so ein Vorrecht zu wissen, wie das vorhin geheißen hat, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Gott macht aus einem Misthaufen, lässt er Blumen wachsen. Wunderbar, Gott verändert Leben, wie er es mit meinem Leben gemacht hat. Und das wollen wir erwarten, dass Gott das tut in unserem Umfeld. Wir wollen erwarten, ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, wir wollen erwarten, dass die Reihen dieser Gemeinde sich füllen, dass Menschen kommen und hier die Hoffnung von Jesus Christus erfahren, ein Leben mit Jesus beginnen und Veränderung bekommen, weil das ist mein Evangelium, was ich gelernt habe von Jesus Christus. Amen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr Amen sagen oder Halleluja oder was ihr möchtet, dann mache ich mal eine kurze Pause. Okay, also diese praktischen nationalen Programme Bildung haben wir verschiedene Projekte. Ich möchte da gar nicht so weit drauf eingehen. Ihr habt ein Heftchen auf dem Sitz, bitte nehmt es doch mit. Schaut mal zu Hause rein. Wir haben in verschiedenen Ländern verschiedene Projekte. Eins zum Beispiel finde ich auch sehr stark. Wir haben ein Projekt in Vietnam, wo Mitarbeiter in Schulen gehen und den Kindern lehren, aufzupassen, in was sie sich da verstricken lassen. Das Projekt nennt sich Nein sagen kann man lernen. Also sie sollen lernen, dass man Nein sagen kann, dass man sich nicht irgendwie einlullen lassen muss, sondern dass man auch Nein sagen kann. Wir haben verschiedene Ernährungsprogramme. Wir haben im Augenblick eine Aktion, die nennt sich Segen satt. Ich habe unten auf dem Tisch solche Newsletter zu den einzelnen Punkten. Wenn euch das interessiert, nehmt es einfach mit. Das ist unverbindlich. Ihr müsst da auch nicht zum Freund oder Spender deswegen werden. Aber nehmt es nochmal mit und betet für diese Projekte. Wir haben medizinische Hilfe. Da haben wir sehr viel, unter anderem eine Zahnklinik in Afghanistan. Wir haben ein Babynotprojekt in Philippinen, dass diese Baby-Kindersterblichkeit, Müttersterblichkeit entgegengewirkt wird durch medizinische Hilfe. Und aus den USA, und ich sagte vorhin schon, da ist halt ein bisschen mehr Vermögen finanziell, haben wir die Möglichkeit, jetzt solche Notfallkliniken aufzubauen, wie ihr das gesehen habt, ganz kurz in dem Video. Und jetzt in Myanmar hat man eine Klinik dahin geflogen, die nach diesem Erdbeben über 6.000 Leute in einem Monat, dann haben sie das Visum nicht verlängert bekommen, dann musste das Ganze abgebrochen werden. Das ist ja das Verrückte an so Ländern, ne? Aber in einem Monat haben sie 6.000 Menschen versorgen können, 340 OPs durchgeführt. Das heißt, ihr könnt das unten am Tisch, habe ich so ein Bild, kann man das sehen, das ist eine richtige kleine Zeltstadt, da sind OPs drin, Radiologie drin, Erstversorgen, alles. Es ist total stark, was wir tun können, wenn Menschen, und da kommst auch du wieder ins Spiel, wir nennen das DART, wir suchen Leute, die bereit sind, jetzt haben wir hier einen Rentner in den Reihen, der Franz, wir suchen Leute, die in der Lage sind, wenn irgendwo eine Katastrophe ist, sich da zu engagieren mit irgendeiner Fähigkeit, die man hat. Das kann sein, das sind Ärzte, Krankenschwestern, es kann sein, dass jemand besonders gut ist in Logistik oder dass jemand ein Seelsorger ist oder so. Und diese Leute haben dann die Möglichkeit, sich anzumelden. Und wenn irgendwo eine Katastrophe ist, wie letztes Jahr die Flut in Tschechien oder Ahrtal, habt ihr Bilder gesehen, dass wenn sowas ist, dass wir dann die praktisch gehen können, ihr werdet dann eingeladen, das wird voll finanziell übernommen und ihr könnt da praktisch rein dienen mit den Fähigkeiten, die ihr habt. Ich finde das toll, das meine ich mit, Gott gibt die Möglichkeit, das Fundament, deine Begabung, deine Berufung zu leben, was du alleine nicht schaffen könntest. Aber durch Hilfswerke ist das möglich. Ich spreche mich gerne später darauf an. Aber wo ich besonders noch drauf eingehen möchte, ganz kurz, ich habe vorhin gesagt, Sudan, also ich freue mich darüber, dass wir sagen können, dass wir im Sudan in diesen Kriegsgebieten teilweise mit Flugzeugen abgeworfen, inzwischen über 11 Tonnen Lebensmittel verteilen konnten und teilweise in den Kriegsgebieten, zwischen den Fronten einfach abgeworfen, dass die Menschen Versorgung haben. Und die Botschaft dabei ist, Gott hat dich nicht vergessen. Und das ist die Botschaft, die so wichtig ist, Gott sucht nach Möglichkeiten, er sucht nach Menschen, die sich reinnehmen lassen. Das, was mir vor allen Dingen und ganz besonders auch immer wieder am Herz liegt, ist, wir haben, das habt ihr jetzt im November auch hier, wir haben in den nationalen Programmen ein Projekt, das ist ein Seminar, das heißt Hoffnung in der Krise. Dieses Projekt, dieses Seminar bringen wir kostenlos in Gemeinden und bieten Gemeinden an, dass Einzelne der Gemeinde, das ist jetzt nicht für den großen Gottesdienst gedacht, sondern einzelne Leute, die sagen, hey, da würde ich gerne mich weiter ein bisschen entwickeln, die können in diesem Seminar teilnehmen. Wir haben jetzt schon Termin, Elli sagt, ich glaube November. Die Gruppen sollten immer so 10, 15 Leute sein, von meiner Gedanken aus. Wenn ihr mehr seid, macht zwei Termine draus. weil das soll interaktiv sein. Es soll 10, 15 Leute, die dann wirklich miteinander arbeiten können, dass man sich auch austauschen kann. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch einfach ein bisschen darüber helfen zu lassen. Wir haben einen kleinen Videoclip, könnt ihr euch bei uns auf der Homepage mal angucken. Weil ich habe festgestellt, es gibt viele Antworten, die wir den Menschen manchmal geben, die völlig Banane sind, die genau das Gegenteil bewirken. Und die meisten dieser Sätze habe ich selber schon benutzt. Wie zum Beispiel, ach, das wird schon alles wieder. Und du bist doch noch jung, ihr könnt doch wieder Kinder kriegen, wenn jemand sein Baby verloren hat. Oder sei doch froh, dass du los bist, wenn sich jemand scheiden lässt. Wie einfach sind wir dabei mit solchen Aussagen? Und wir schulen in diesem Seminar, den Menschen wirklich abzuholen, in seine Situation zu verstehen. Was macht es auch psychisch mit einem Menschen, wenn er so in ein richtiges Traumata reinkam? Und unser Ziel ist es, dass wenn, wie auch hier in München, das ist ja traurig, dass man das erwähnen muss, aber wenn es solche Anschläge gibt, wenn es solche Dinge gibt, dass die Gemeinde in der Lage sind, dann dahin zu gehen und Salz und Licht zu sein. Und wir bilden dann solche Chapels aus. Ich werde deswegen auch meine persönliche Berufung, da passt jetzt vielleicht rein, es zu erzählen, ich wandere genau in diesen Bereich rein. Hätte Franz mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass ich nächstes Jahr eine Ausbildung machen werde zum Seelsorger-Ersthelfer. Weil wir genau dann euch als Gemeinde sagen können, ihr habt einen Atemtag, okay, ich komme, wir gehen zusammen. Und ich habe den Schein, ich darf dahin, wir können zusammen reingehen. Also das ist, was wir machen, weil das ist uns Spurs, nicht nur die weltweite Arbeit, sondern auch sagen, wie können wir Gemeinden dienen, in ihrer Stadt Menschen zu dienen mit dem guten Evangelium, mit der Botschaft von Jesus Christus. Was mir aber, und da komme ich jetzt in den Punkt, der natürlich viel mehr Freude macht als die Themen, die ich vorher gesagt habe, wo ich euch unbedingt noch mit reinnehmen möchte, ist natürlich folgendes Thema, das erwartet ihr jetzt auch schon. Ja, natürlich. Das geht ungefähr 3,5 bis 4 Stunden. Das ist ein Seminar an einem Tag, sodass man sich anmelden kann. Elli, glaube ich, ist der Verantwortliche. Möchtest du noch was dazu? Sie sagt dazu dann noch. Perfekt. Perfekt, perfekt. Aber wie gesagt, es bietet sich auch an, dass man an 2 Tagen jeweils eins macht. Also wenn wirklich der Bedarf da ist, das liegt in unserem Interesse. Und das ist Teilnahme, ist kostenlos, ist für euch. Okay, das ist mein Thema. Das ist etwas, was mich ganz besonders bewegt. Und die, die mich kennen, die wissen, dass mein Leben besonders Kinder und Evangelisation war. Ich habe immer geliebt, ich habe für den AVC die Patenschaften so gerne vermittelt, weil wir in Kinder investieren wollen. Kinder können nichts dafür, wo sie geboren sind, was für Eltern sie bekommen haben, was für eine Religionsgemeinschaft, welches Land, welche Kultur. Wir wollen Kindern dienen. Und das ist ein Projekt schon viele, viele Jahre. Ich möchte deswegen so begeistert davon heute bei euch schwärmen, weil ihr das sowieso schon tut, möchte ich motivieren, dass ihr dieses Jahr wieder mit Vollgas mitmacht, weil wir dieses Jahr sogar eine Herausforderung haben. Und was euch vielleicht aufgefallen ist, ist der Titel. Letztes Jahr war das noch Geschenke der Hoffnung, davor war das Freude schenken, viele, viele Dinge. Wir wollen in diesem Jahr ganz bewusst back to the roots und wollen sagen, es geht ums Evangelium. Und wir wollen nicht hinterm Rücken halten, zu sagen, wir machen diese Aktion, weil wir Menschen und Kinder mit Jesus in Verbindung bringen wollen. Und das ist eine Herausforderung, weil jetzt Kindergärten und Schulen und andere Organisationen sagen, ja Moment, aber wir haben doch so eine Verpflichtung, neutral zu sein. Wir können doch nicht, und dann müssen wir sagen, ja, das tut uns leid, aber dann können wir nicht mehr mit euch arbeiten. Es tut uns leid. Dann müssen wir darauf verzichten, weil wir wollen nicht hinterm Berg halten, wie Paulus das gesagt hat, wir schämen uns des Evangeliums nicht. Warum? Weil es die Kraft Gottes ist. Und wenn wir die Kraft Gottes nicht weitergeben, wie soll sie funktionieren? Und so haben wir uns entschieden, dieses Jahr diese Aktion darauf zu machen. Und ja, wir rechnen damit, dass wir weniger Boxen kriegen werden. Es sei denn, du packst 2. Und ich meine das ernst. Weil ich glaube, dass wir, und jetzt sage ich etwas, da kannst du drüber nachdenken, und ich bin auch gerne einverstanden, wenn du sagst, sehe ich ein bisschen anders. Das ist völlig in Ordnung. Aber meine Haltung ist zu sagen, wenn die Ungläubigen, weil sie es nicht verstehen, nicht mehr Päckchen geben können, dann möchte ich doch deswegen nicht, dass weniger Kinder eine Box bekommen, sondern darf ich das doch als Leib Christi, als Gemeinde ausgleichen oder nicht? Und wenn wir heute darüber reden, dass die Abgabegeschichte, und da kommt ja noch, ich habe den Namen vergessen von der jungen Frau, Christiane, die kommt ja noch und wird auch dieses Jahr euch noch ein bisschen darüber berichten. Aber vielleicht legt ihr jetzt bei jedem Einkauf schon mal eine Packung Bleistifte, ein Plüschtier, ein paar Socken, legt es doch schon mal auf die Seite. Ihr habt doch 2 Monate Zeit und dann habt ihr doch ganz locker, ohne es zu spüren, so eine Box zusammen. Also ich möchte euch da wirklich, wirklich motivieren, aber ich möchte euch erklären, warum. Weil unser Ziel bei der ganzen Sache ist, und da gucken wir uns auch noch mal ganz kurz ein Video an.
Kann ein einfacher Schuhkarton schon bewirken? Manchmal mehr, als man denkt. Denn zwischen Stiften, Kuscheltieren und Süßigkeiten liegt etwas, das man nicht einpacken kann. Hoffnung. Echt. Wirkt durch die Botschaft von Jesus. Diese Kinder haben das erlebt.
Weihnachten und Schuhkarton verändern das Leben. So viele Menschen machen alle zusammen so etwas Wunderbares.
Ich bin mir einer Sache sicher. Gott ist mein Retter.
Jesus ist für mich wie ein König.
Ich begann, Gott nachzufolgen, sodass der Frieden in unser Haus einziehen konnte.
Durch den Schuhkarton habe ich von Gott erfahren. Heute habe ich im Gebet Jesus in mein Herz eingeladen.
Ich habe gelernt, dass Gott mich liebt und mich immer lieben wird. Jesus ist derjenige, der sich von oben um mich kümmert.
Nur Gott konnte mich erreichen und ich spürte etwas Mächtiges in meinem Herzen.
Jeder Schuhkarton erzählt eine Geschichte. Aber am Ende geht es um mehr als Geschenke, mehr als Freude. Es geht um Jesus, weil wahre Veränderung nur von ihm kommt. It's all about Jesus.
Das ist unser Motto dieses Jahr. Und ich möchte euch ganz kurz in ein paar Zahlen, die ihr jetzt schon gehört habt, mit reinnehmen. Wie ihr schon gehört habt, uns geht es darum, dass mit jeder Box das Kind von Jesus hören soll. Deswegen machen wir, das wisst ihr vielleicht auch nicht, diese Verteilung immer über Gemeinden. In einem Kindergottesdienst werden die Boxen verteilt. Die Kinder werden gleichzeitig eingeladen. Geht das weiter? Jetzt will er nicht mehr? Vielleicht kannst du, doch. Wir wollen durch die Box natürlich Kindern eine Freude machen, aber wir wollen vor allen Dingen eben sie mit dem Evangelium in Berührung bringen. Und da ist es so, dass wir alle Kinder, die jetzt so eine Box bekommen, werden auch eingeladen, außer natürlich islamische Länder, so, wo das nicht möglich ist. Aber überall da, wo es möglich ist, werden Kinder eingeladen, an einem 12-teiligen Glaubensgrundkurs teilzunehmen, um da so richtig so den Glaube erkennen zu lernen in einer spielerischen Art und Weise. Und das sind jetzt die Zahlen vom letzten Jahr. Wir haben, also letztes Jahr habt ihr schon im Video gesehen, knapp 12 Millionen Boxen weltweit gehabt. Von Deutschland aus waren es immerhin 300.000. Das ist eine stolze Summe, die da zusammengesammelt wurde. Insgesamt sind es jetzt schon 232 Millionen Kinder, die eine Box bekommen haben in der Zeit. Und vielleicht ist eine davon deine, wenn ihr da mitmacht. Aber was ich besonders spannend finde, hier seht ihr letztes Jahr, was wir von Deutschland aus gemacht haben, in welche Länder. Das ist halt vor allen Dingen halt der Ostblock, sind sehr viel nach Rumänien gegangen, auch natürlich Moldawien, aber auch Kroatien, sogar da, weil da Bereiche sind, wo die Kinder auch wirklich arm sind, aber natürlich auch Ukraine. Aber was an den Zahlen besonders ist, ist, das habt ihr gerade schon gehört, von diesen 12 Millionen Kindern, die eine Box bekommen haben, haben etwa die Hälfte den Glaubensgrundkurs gemacht. Und ein Viertel von ihnen hat, und ihr wisst das, wie das in der Kinderstunde ist, man notiert ja dann auch die Ja-Sagen, und hat ein Viertel dieser Kinder haben gesagt, ja, ich möchte mein Leben Jesus in die Hand geben. Und das ist eine enorme Summe. Da dürfte Gott nochmal einen Applaus geben. Und wenn man das runterbricht auf einen Tag, und diese Zahl wollte ich euch nicht vorenthalten, heißt es, dass an einem Tag statistisch gesehen 31.000 Kinder eine Box bekommen haben. Von diesen 31.000 haben 15.190 die größte Reise begonnen und 11.400 haben sie abgeschlossen. Also immerhin ein gutes Drittel. Und von diesen Kindern haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, fast 9.000 in 24 Stunden. Also nochmal groß gerechnet, 3 Millionen Kinder nur durch diese Boxgeschichte. Und die anderen haben das Evangelium aber auch gehört. Und was wir an der Stelle nicht publizieren können, weil wir es einfach nicht wissen, ist, wie viele Familien sind auf die Art und Weise mit in die Gemeinden gekommen, weil die gesehen haben, ihre Kinder verändern sich, weil sie gesehen haben, ihre Kinder haben einen Punkt, wo sie hingehen können, wo sie Schularbeiten Hilfe bekommen. Deswegen kippen wir die nicht auf dem Marktplatz aus, die Boxen, sondern wir wollen einen Kontakt herstellen zur Gemeinde, dass die nachbetreuen können. So, ich möchte gerne an dieser Stelle wirklich mit euch nochmal ins Gebet gehen, und ich würde bei dem allen, was wir gesprochen haben, möchte so gerne mit euch eine ganz kurze Gebetszeit haben. Ich weiß, die Zeit rennt davon, aber lasst uns doch noch 3-4 Minuten nehmen, dafür zu beten, dass Gott diese Arbeit segnet, dass vor allen Dingen auch diese Arbeit, das Evangelium zu verkünden an allen Orten der Erde durch unterschiedliche Hilfswerke. Aber dass wir uns heute wirklich, ihr habt den Tag Missionsopfer, auch da machen wir mal Missionsopfer, auch Gebet. Lasst uns auch mal für Mission beten. Lass doch mal dafür beten jetzt, dass Gott wirklich diese Missionare, die draußen segnet, bewahrt, behütet, dass die arbeiten, sei das hier diese Perlentor oder sei das Alabaster Jar, sei das humanitäre Hilfe, sei das was auch immer, dass Gott Segen schenkt, dass er Frucht schenkt und dass die Mitarbeiter, die diese Arbeit machen, ermutigt werden und Kraft bekommen in ihrer Arbeit. Lass uns mal ein paar Minuten dafür Zeit. Mögt ihr mit mir aufstehen? Dann würde ich sagen, wenn Bruder Piano oder Schwester Piano vielleicht schon kommt und so ein ganz klein bisschen Hintergrundmusik gibt. Und dann lass uns doch einfach mal zusammen beten. Vielleicht ganz leise die Musik und vielleicht mag der eine oder andere von euch auch laut beten. Und dann würde ich, wenn ich darf, dann noch den Abschluss machen und mit uns beten. Zu wollen und Danke zu sagen dafür, dass du uns so reich beschenkt hast. Angefangen von unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir hier immer doch noch haben. Und wenn es vielleicht weniger ist als andere, aber immer noch mehr als viele, viele andere. Wir danken dir dafür, dass wir dich erleben durften, dass du in unserem Leben bist. Wir danken dir, dass wir heute hier sein dürfen, Freiheit und in Frieden. Und wir danken dir, dass du auch deine Hand hältst über die Missionare, über die Werke, die unterwegs sind, dein Reich zu bauen, die deinen Auftrag angenommen, dieses dann geh und tu du genauso, diesen Satz angenommen haben, den du gesprochen hast. Und wir segnen sie heute alle. Wir segnen auch diese Arbeit Weihnachten Schuhkarton. Wir segnen und wir beten, Herr, wie schon gebetet wurde, dass es mehr Kartons sind als letztes Jahr. Weil wir uns reinnehmen lassen, deinen Auftrag zu füllen und deinen Auftrag zu tun. Und wir beten, dass jede einzelne Box jetzt schon durchbetet ist, dass sie beim Empfängerkind das ausrichtet, was sie ausrichten soll. Deinen Frieden, deine Liebe, aber vor allen Dingen auch dein Evangelium zu bringen. Und wir danken dir, dass wir das beten dürfen in Dankbarkeit. Wir danken dir. Und ich bete, Heiliger Geist, komm über uns, dass wir das auch behalten in den nächsten Tagen und Wochen, dafür zu beten. Nicht einmalig, wie wir heute gehört haben, sondern anhaltend dran zu bleiben, für das zu beten, was du uns aufs Herz gelegt hast. Amen.